Steuerfalle, Verrechnungspreise, warum das auch mittelständische Unternehmen trifft und wie man das vermeiden kann. Darüber spreche ich heute mit dem Experten für dieses Thema, Lorenz Kurek. Viel Spaß beim Zuhören.
Willkommen bei Davicon CFO Insights, der Podcast rund um die Frage, wie ich mein Unternehmen finanziell erfolgreich steuern kann. Mit Themen rund um Finance und Controlling, Unternehmensentwicklung, Entscheidungsfindung, Performance-Steigerung und vieles, vieles mehr. Von und mit Daniel Winkler.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Davicon CFO Insights und heute mal mit einem Klassiker der steuerlichen Risiken, nämlich der Leistungsbeziehung zwischen internationalen Tochterunternehmen. Da fragt ihr jetzt vielleicht, wo liegt denn da das steuerliche Risiko? Und vielleicht habt ihr da schon mal den Begriff Verrechnungspreise gehört und ab und an begegnet mir das leider auch. Und deswegen bin ich heute sehr froh, mal den Lorenz Kurek bei mir zu haben, der Experte auf dem Gebiet ist und mit dem ich heute mal um dieses Thema rumdiskutiere. Hallo Lorenz, wie immer, erklär mal, wer bist du, was macht ihr und wie bist du zu diesem Thema Verrechnungspreise gekommen?
Daniel, ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, heute mal ein bisschen was zu Verrechnungspreisen zu erzählen und vielleicht auch dem einen oder anderen Hörer so ein bisschen mal das Fragezeichen aus dem Kopf zu entfernen. Was sind Verrechnungspreise eigentlich? Ich bin Lorenz, ich bin Verrechnungspreispartner bei der TPC, das steht für Transfer Pricing Compliance. Wir sind eine Steuerberatungsgesellschaft mit dem Fokus auf die steuerliche Beratung für Verrechnungspreise. Mache das jetzt seit rund 12 Jahren, habe das mal in einem Großkanzleiumfeld, also ich habe bei EY ein paar Jahre gearbeitet, habe das auch bei Deloitte 7-8 Jahre gemacht und war dann auch mal in der zentralen Steuerabteilung eines DAX-Konzerns tätig, einfach auch mal, um zu gucken, wie ist das eigentlich von der anderen Seite, wie ist es, wenn man nicht nur vielleicht potenziell theoretische Lösungen übergibt und zum Implementieren abgibt, sondern wie ist das auch mit den ganzen Schnittstellen dann mal selber. Und habe dann aber recht schnell gemerkt, dass mir die Beratung doch am Herzen liegt, dass ich gerne mit unterschiedlichsten, sage ich mal, Fragestellungen, Konstellationen und Komplexitäten gerne konfrontiert bin und dann aber auch gerne so ein bisschen die Erfahrungswerte aus der Praxiswelt, aber auch aus der Erfahrung der Beratungswelt versuche zu übersetzen, auch Arbeitspakete, die implementiert werden können. Und das kam so ein bisschen dann auch daher, dass wir gesagt haben, die Kunden sind typischerweise bei Großkanzleien eher größere Unternehmen, ja, Konzerne, multinationale Unternehmensgruppen. Und wir haben festgestellt in unserem Netzwerk, dass das Thema Verrechnungspreise eben nicht nur für Großkonzerne und große Unternehmen eine hohe Relevanz hat, sondern dass es steuerlich auch viele Compliance-Anforderungen gibt, die schon viel kleinere Unternehmen betreffen. Und deswegen gibt es quasi unsere Boutique-Steuerberatungsgesellschaft, die quasi auch für den Mittelstand, also für Unternehmer auch mit deutlich geringeren Umsatzschwellen aktiv wird, wo vielleicht das Beratungsangebot in der Breite auch etwas reduzierter ist oder wo vielleicht auch noch eine Hemmung ist, zu der Großkanzlei zu gehen. Und wir machen genau da ein Beratungsangebot für die mittleren und kleineren Unternehmen ebenfalls. Wir beraten aber auch große Konzerne. Also wir haben auch gelistete DAX-Konzerne bei uns im Mandantenstamm. Aber, und das ist ganz interessant, das kann ich vielleicht später noch ein bisschen erzählen, wir haben ganz unterschiedliche Fragestellungen jetzt auch auf einmal. Es sind eben nicht immer nur gleiche, sondern auch sehr unternehmens- und unternehmergetriebene Fragen. Ja, das vielleicht in 3 bis 5 Sätzen zu mir.
Genau. Und wer den Podcast hört, der weiß ja, wir sind hier super praxisrelevant und gar nicht so theoretisch unterwegs. Und trotzdem würde ich mal vorschlagen für den Einstieg, du hast eben gesagt, Verrechnungspreise, Transfer Pricing ist ein anderes Wort dafür. Ja, ich glaube, wir müssen einmal erklären, was ist das eigentlich? Und dann vielleicht auch, warum liegt da ein steuerliches Risiko? Also mal gucken, ob dir es gelingt, praxisnah zu erklären, was Verrechnungspreise eigentlich sind.
Okay, ich starte mal zumindest mit ein paar Begrifflichkeiten, die gehen aber gar nicht zu technisch tief und dann mache ich ein Praxisbeispiel. Verrechnungspreise, stellt euch das so vor, das sind Preise, die zwischen verbundenen Unternehmen für Liefer- und Leistungsbeziehungen über Grenzen hinweg miteinander verrechnet werden. Verbundene Unternehmen, steuertechnisch im Außensteuergesetz definiert, sind Unternehmen, die miteinander oder aneinander mit mindestens 25% beteiligt sind. Also Unternehmen selbst, dass man sagt, ich habe eine Tochtergesellschaft und halte da 25% oder mehr. Oder aber über die Gesellschafterstruktur. Die von Leistungsbeziehungen sind ganz klassisch Warenbeziehungen, Dienstleistungsbeziehungen, aber auch zum Beispiel die Zurverfügungstellung von immateriellen Werten wie mit IT-Software oder eine Plattform oder irgendwie erfundene andere immaterielle Werte. Und grenzüberschreitend, weil es sich hier um den Anwendungsbereich des Außensteuergesetzes handelt, das eine Korrekturnorm zum deutschen Ertragssteuerrecht ist und genau dann quasi die Mitwirkungspflichten, um auch die Aufklärung auf Auslandssachverhalte auszuweiten. Und da gibt es einen gewissen Regelrahmen, wie die Preise quasi steuerlich gewürdigt werden. Und jetzt kommt die Brücke in die Praxis. Im Außensteuergesetz gibt es die Fiktion des ordentlichen, gewissenhaften Geschäftsleiters, der in dem maßgeblichen Prinzip für Verrechnungspreise ja immer eigentlich fremdüblich handeln würde, weil auf einem unabhängigen Markt gibt es immer einen Interessensgegensatz der Marktteilnehmer. Ich bin beispielsweise ein Käufer und interessiere mich für irgendein bestimmtes Gut. Und es gibt irgendwo einen Verkäufer, der seine Güter anbieten möchte. Und wir einigen uns irgendwann bei einem bestimmten Preis, der für mich als Käufer in Ordnung ist, weil ich sage, der Nutzen, den ich da von dem Gut erwarte, entspricht meiner Kaufbereitschaft oder meiner Zahlungsbereitschaft. Und der Verkäufer sagt, naja, mit dem Verkaufspreis habe ich auf jeden Fall noch einen Schnaps gemacht. Und in der Volkswirtschaftslehre, und ich bin vom Background auch Volkswirt, gibt es das Theorem der Eigennutzenmaximierung. Also dieser Interessensgegensatz ist natürlich auch mit einer unterschiedlichen Anreizgestaltung verbunden. Und man würde immer das machen, was für einen selbst am besten ist. Und das nennt man Wettbewerb. Und bei Verrechnungspreisen ist es so, dass es jetzt Preise sind zwischen verbundenen Gesellschaften. Das heißt, es kann sein, dass es zwei Gesellschaften sind, die demselben Gesellschafter gehören. Und der hat diesen Interessensgegensatz vielleicht nicht. Ja, also der hat nicht einen freien Markt, der über den Wettbewerb dieses Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage oder zwischen Anreizunterschieden irgendwo herstellt. Und deswegen sagt das Steuerrecht, ihr könnt zwar erstmal handeln, wie ihr wollt, aber steuerrechtlich korrigieren wir das denn so, wie es fremde Dritte, also unabhängige Unternehmen, miteinander vereinbart hätten. So. Mhm. Und dann hat man den Salat.
So weit zur Praxis, ne?
Also, ja, ich mache,
lass mich das mal einmal kurz in eigene Worte fassen, ne? Weil ich habe ja mit diesen Unternehmen zu tun. Also wenn ich die Fälle sehe, ist es in der Regel so, ich habe mal in Österreich eine Gesellschaft gegründet, eine Vertriebsgesellschaft in der Schweiz, und von der Schweiz ging es dann irgendwie über die Alpen rüber, dann war ich in Italien, Geschäft läuft Bombe. Und im Grunde genommen habe ich mir gar keine großen Gedanken darüber gemacht, dass ich hier irgendwie von links nach rechts zum falschen Preis irgendwas verschiebe. Meistens hatte ich vielleicht auch 50% Beteiligung, also diese nahestehenden Personen. Und irgendwann kommt das Finanzamt um die Ecke und sagt, naja, können Sie mir mal nachweisen, dass das, was Sie da verkauft haben, auch zum richtigen, in Anführungsstrichen, Preis erfolgt ist. Und viele kennen das ja schon aus der verdeckten Gewinnausschüttung, ne? Wo dann auch immer gesagt wird, naja, das ist aber jetzt gefährlich. Und der erhobene Zeigefinger, die verdeckte Gewinnausschüttung. Und was anderes ist es doch hier im Grunde genommen auch fast nicht, oder?
Ja, also du hast jetzt gerade gesagt, so praktisch klang das noch nicht durch. Du hast das Beispiel gemacht, ne? Man probiert irgendwas auf dem Markt aus, es funktioniert total gut, man möchte einen neuen Markt entdecken, oder aber man möchte vielleicht auf der anderen Seite, also auf der Kostenseite optimieren. Ich persönlich komme aus Berlin, kann ja, ne, wir haben eine Nähe zu Polen beispielsweise, wir haben Mandanten, die haben ein Warengeschäft und haben sich jetzt überlegt, na, ist doch total toll, wenn ich jetzt mein Warenhaus vielleicht auch noch hinter der Grenze ansiedle, wo vielleicht die Lohnstrukturen günstiger sind und ich weniger Miete bezahle. Gleichzeitig bin ich trotzdem geografisch nah genug dran, weil die Stunde Extrafahrt macht jetzt den Kohl auch nicht mehr fett an der Stelle. Und jetzt habe ich auf einmal da eine Gesellschaft und ich habe da vielleicht irgendwelche Warenhäuser gemietet und jetzt habe ich Personal angestellt. Jetzt freue ich mich natürlich, dass da das alles wenig kostet und stelle mir jetzt die Frage, naja, was sollte ich denn jetzt entlang der Wertschöpfungskette, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Begriff, die Wertschöpfungskette von Unternehmen, was schafft denn eigentlich den Wert an meinem Produkt? Ist es die Entwicklung des Produktes, wenn es eine eigene Entwicklung ist, oder ist es die Verbesserung von irgendwelchen zugekauften Produkten oder die Verbindung von irgendwelchen Komponenten oder die Verbindung mit irgendwelchen weiteren Aspekten wie irgendwie IT oder Software oder was auch immer? Und Verrechnungspreise sind eigentlich recht intuitiv. Man stellt sich immer die Frage, derjenige, der den höheren Wertschöpfungsbeitrag beibringt, der sollte auch mehr bekommen. Wie macht man das? Praktisch gesprochen würde man also immer schauen, es gibt bestimmte Geschäftsvorfälle, und das schaut man jetzt immer transaktional an, also auf der Ebene eines einzelnen Geschäftsvorfalls, zum Beispiel eine Dienstleistungsbeziehung oder eine Verkaufsbeziehung, und sagt, die an diesem Geschäftsvorfall beteiligten Transaktionsparteien, was haben die denn für ein Funktions- und Risikoprofil? Also welche Funktionen üben die aus? Welche Entscheidungen dürfen die treffen? Welche Risiken übernehmen sie? Welche Risiken können Sie überhaupt kontrollieren? Können Sie diese Risiken überhaupt tragen, wenn sie sich materialisieren? Welche immateriellen oder materiellen Wirtschaftsgüter setzen Sie dann im Rahmen dieses Geschäftsvorfalls ein? Und anhand dieser Funktionsanalyse, nennt man das, würde sich dann auch bemessen lassen müssen, welchen Verrechnungspreis man überhaupt wählen darf. Da gibt es einen Katalog an unterschiedlichen Methoden, kommen wir vielleicht später nochmal zu. Mhm. Und anhand dieser Methoden, die man dann auswählt, ja, auf Grundlage der Funktionsanalyse, Funktions- und Risikoanalyse, kommt man dann auch zu einem Verrechnungspreis. Ich mache mal ein ganz plakatives Beispiel, wo man was komplett falsch macht, ja, mhm. Vielleicht auch sehr, sehr intuitiv ist. Jetzt habe ich zum Beispiel ein Land, in dem ich besonders günstig produzieren kann, ja, und da schiebe ich meine komplette Produktionsfunktion hin. Da kaufe ich alles ein für die Produktion und da wird quasi alles gemacht. Vielleicht mache ich da sogar noch die Entwicklung. Also stellen wir uns vor, das ist jetzt in Polen beispielsweise, weil ich das Beispiel mit Polen schon mal hatte. Ich entwickle da eigene Waren, ich habe da eine Forschung und Entwicklung, ich habe da eine Produktion, ich habe da den ganzen Maschinenpark stehen und habe ein richtig tolles Produkt und jetzt möchte ich es aber irgendwo anders verkaufen. Polen, der Markt funktioniert im Absatzmarkt, jetzt möchte ich das noch in Deutschland und vielleicht auch in der Schweiz verkaufen, weil Schweiz vielen bekannt ist als steuergünstigeres Umland. Und jetzt stellt sich ja die Frage, wenn ich in der Schweiz 100 Euro oder Schweizer Franken quasi für ein Gut bekomme, wenn ich es verkaufe und ich habe Kosten von vielleicht in der Produktion nur 5, könnte sich doch durchaus die Frage stellen, verkaufe ich aus Polen an die Schweiz jetzt zu 5 Euro, also meinen eigenen Herstellungskosten und habe dann den, sage ich mal, einen Gewinn von 100 minus 5 eingekaufte Leistung, also COX, und habe dann 95 Euro Profit quasi in der Schweiz, wenn man noch so ein bisschen operative Kosten abzieht, lass es auf 90, ne, in dem Zahlenbeispiel bleiben. Und diese 90 versteuere ich recht günstig. Kann man sagen, ja, das Geld kriege ich über eine Ausschüttung vielleicht wieder kostengünstig nach Polen. Das ist eine gesellschaftergetriebene Denkweise. Jetzt ist es aber so, dass aus einer steuerlichen Sicht sich die Frage gestellt werden müsste, was machen denn die Schweizer überhaupt? Wenn das Produkt so toll ist, dass die gar nicht mehr groß irgendwie eine Marktakquise dafür machen müssen, die machen keine Marktanalysen, die müssen nicht groß Marketing machen, die machen gar keinen großen aufwendigen Vertrieb, sondern eigentlich rennen die Kunden in der Schweizer Filiale eigentlich die den Verkäufern quasi den Laden ein und nehmen die Produkte mit oder schreiben sich auf Wartelisten, ja, dann ist doch recht schnell klar, dass die echte Wertschöpfung nicht in der Schweiz passiert, wo nur eine Person quasi den Laden morgens aufschließt und zuschließt, sondern dass die echte Wertschöpfung doch dort passiert ist, wo das tolle Produkt entwickelt wurde, wo es hergestellt wird und wo quasi alle Funktionen im Zusammenhang mit diesem Produkt gemacht werden. So, und dann würde also im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung in Polen beispielsweise jetzt die Finanzverwaltung kommen und sagen, hey, ihr habt jetzt hier für 5 Euro verkauft, und habt also eigentlich einen Gewinn von 0 Euro. Also ich habe ein steuerliches Substrat, ein zu versteuerndes Einkommen von 0 Euro in Polen. Das findet das Finanzamt nicht toll. Und es sagt eigentlich, warte mal, eigentlich hätte man, wenn man sich die Wertschöpfung anschaut und wenn man sich die ausgeübten Funktionen, übernommenen Risiken und die eingesetzten Wirtschaftsgüter anschaut, eigentlich hätte doch nur die Schweiz einen sehr reduzierten und limitierten Funktionsumfang gehabt. Das heißt, die hätte vielleicht nur 5 verdienen sollen. Also sagt die polnische Finanzverwaltung, hey, ich nehme einfach an, dass 95 Euro der richtige Verkaufswert gewesen wäre. Ja, damit wären das 90 Euro mehr, als ursprünglich in der Steuererklärung erklärt wurden. Ja, und hätte auf einmal im Ergebnis der steuerlichen Außenprüfung eine Einkünfteberichtigung zugunsten des polnischen Fiskus in Höhe von 90 Euro pro verkauftes Produkt, kann man jetzt selbst mal multiplizieren. Im Ergebnis, und das ist jetzt das steuerliche Risiko, von dem du eingangs gesprochen hast oder gefragt hast, wo das eigentlich liegt, ist es so, dass steuerliche Außenprüfungen eine einseitige Korrekturmaßnahme sind. Das heißt, ja. Das ist auch so ein bisschen bei Fremdver- oder bei Verrechnungspreisen das Schwierige. Du hast ja mindestens 3 beteiligte Transaktionsparteien oder 3 beteiligte Akteure. Du hast den Steuerpflichtigen, der in Land A und Land B sitzt, und du hast die Finanzverwaltung in Land A und die Finanzverwaltung in Land B. Richtig. Beide Finanzverwaltungsspielen Tauziehen. Der Steuerpflichtige versucht irgendwo in der Mitte den richtigen Preis zu wählen. Ich habe jetzt natürlich ganz klar, ganz fies plakativ einen sehr offensichtlich falschen Preis mal dargestellt, um es zu veranschaulichen. Aber im Ergebnis haben wir jetzt eine Situation, dass in Polen auf einmal etwas versteuert wird, zusätzlich, nachträglich, wohingegen es keine korrespondierende Anpassung in der Schweiz gibt, weil das ja 2 eigenständige Jurisdiktionen sind. Das heißt, auf die 90 Euro, die ich in der Schweiz als Profit versteuert habe, zu einem vielleicht vermeintlich günstigeren Steuersatz, als ich das in Polen gezahlt hätte oder in Deutschland oder wo auch immer, zahle ich auf einmal zusätzlich nochmal in Polen auch auf die gleiche Bemessungsgrundlage Steuern. Das nennt man Doppelbesteuerung. Und eigentlich ist das heutzutage das Hauptproblem von Unternehmen und Unternehmern, die grenzüberschreitende Lieferleistungsbeziehungen haben, weil die sagen, hey, ich habe ja gar keine Sicherheit, dass nicht irgendwann die Finanzverwaltung in dem einen Land kommt und sagt, du hast hier aber fremdunübliche Preise gewählt und ich passe das jetzt zu deinen Ungunsten profiskalisch für die Finanzverwaltung an. Das ist ein echtes Problem. Und die Finanzverwaltungen sind unterschiedlich gut aufgestellt und ausgestattet und nicht jede Betriebsprüfung ist immer kritisch. Und es wird aber recht schnell klar, dass irgendwie ein Code of Conduct, irgend so ein Verhaltenskodex muss ja her. Also irgendwie muss man ja eine Grundregel schaffen und Orientierungspunkte schaffen, die es den Steuerpflichtigen in unterschiedlichen Ländern ermöglichen, auch fremdüblich und fremdvergleichskonform zu agieren. Und glücklicherweise gibt es dort einen sehr guten Regelungsrahmen. Ich mache aber mal kurz Pause, weil ich habe schon ganz viele Themen gestriffen. Vielleicht hast du da ja schon irgendwie eine Anmerkung oder eine Frage zwischendurch.
Ja, auf jeden Fall. Also, es ist mal sehr gut, dass du rausgestellt hast, wo das steuerliche Risiko steckt, ne? Weil das ist vielen gar nicht bewusst, da bin ich ganz sicher, weil ich habe es ja eben auch gesagt, du machst erstmal, du denkst mit gesundem Menschenverstand, vielleicht nehme ich auch denselben Preis, den ich allen anderen in Rechnung stelle und jetzt kommt plötzlich da so ein Betriebsprüfer aus einem anderen Land und sagt dir, naja, das ist viel zu günstig gewesen. Und ich habe selber schon die Erfahrung gemacht, gerade wo du Schweiz sagst, dass wir eine Doppelbesteuerung in der Schweiz hatten. Wir hatten ein paar Berater grenzüberschreitend, aber die haben eigentlich nur remote gearbeitet. Und der Finanzbeamte in der Schweiz hat mir gesagt, ja, Winkler, das ist mir vollkommen egal, ob Sie recht haben oder nicht. Das können Sie ja einklagen, wenn Sie wollen. Und damit stand ich da, weil, also wer hat dann Lust, über Jahre sich in einem anderen Land einen Rechtsstreit mit einer Behörde zu leisten, gerade noch in der Schweiz, wo die Rechtsanwälte dann auch nicht so und Steuerberater nicht so ganz günstig sind. Also da zahlst du dann nur drauf. Da sind dir die Hände gebunden. Aber wichtig ist ja, dass man dieses Risiko kennt. Davon bist du auch nicht gefeit, wenn du jetzt Verrechnungspreisdokumentation machst, ne? Oder dir da vorher Gedanken machst.
Ich glaube, lass mich da mal zwei, drei Sachen zu sagen. Ich glaube, im Kern kommen wir da in eine Richtung, die zumindest keine abschließende Sicherheit oder Garantie gibt, aber die dir zumindest ein Level of Comfort geben kann, dass du dich in dem richtigen Rahmen bewegst. In dem von dir skizzierten Beispiel, dass man sagt, hey, jetzt friss oder stirb, jetzt hast du ein Problem einseitig, klag dich doch dagegen an oder so, das ist, ne? Das ist eine schöne Möglichkeit. Allerdings gibt es auch Möglichkeiten der, sag ich mal, der Beseitigung der Doppelbesteuerung im Rahmen von Verständigungsverfahren. Also die OECD und die OECD-Guidelines als ein Instrument, was sich in der Verrechnungspreiswelt etabliert hat, als der Versuch einer Konsensfindung, hat einen Regelungskatalog, also sehr, sehr umfangreiche Leitlinien, nicht Richtlinien, sondern Leitlinien, aufgestellt und auch immer nachgebessert beziehungsweise verfeinert im Zeitverlauf und hat quasi auch eine Standarddefinition oder eine einheitliche Definition des Fremdvergleichsgrundsatzes bemüht und von Verrechnungspreismethoden und deren Anwendbarkeit in bestimmten Fällen. Mhm. Und sage ich mal, internationale Leitlinien sind anders als EU-Recht quasi kein verbindliches Recht im jeweiligen Land. Allerdings werden sie und wurden sie von einem Großteil der Mitglieder der OECD in lokales Steuerrecht überführt und werden dann quasi hier in geltende Steuergesetze, Verordnungen und Verwaltungsanweisungen dann übernommen. Und so finden sie dann auch ihren Regelungscharakter. Und das Schöne ist, dass das auch in vielen anderen Ländern, nicht nur europäischen, sondern auch weiteren Drittstaaten quasi so passiert und dass es für den Steuerpflichtigen deswegen eine Orientierungshilfe ist, zu sagen, wenn ich mich im Einklang mit den meinen lokalen Steuergesetzen, aber auch mit den OECD-Verrechnungspreisleitlinien auf eine konsistente Verrechnungspreissystematik über verschiedene Transaktionstypen verständige und dann auch quasi meinen Mitwirkungspflichten nachkomme, dass ich sage, ich lege Angemessenheitsnachweise vor, ich mache meine Aufzeichnungspflichten und erfülle die in Bezug auf Sachverhaltsdokumentation, Angemessenheitsdokumentation, dann ist es am Ende immer noch keine Garantie, aber du hast schon mal sehr, sehr viel verfahrensrechtlichen Schutz auch vor willkürlichen Anpassungen oder Zuschätzungen. Es geht jetzt ja sehr steuertechnisch, aber die reine Verrechnungspreisdokumentation, sage ich immer, die wird verstanden als, naja, Verrechnungspreise, da brauche ich eine Doku. Hand aufs Herz, du kannst nur dokumentieren, was auch da ist. Also wenn man keine Systematik hat und keine Logik hinter bestimmten Verrechnungen, dann kann man in die Doku auch wirklich nur eine Lüge schreiben oder irgendwas, was man sich gerade ausgedacht hat. Das wird also nachhaltig nicht davor schützen, dass vielleicht ein Steuerprüfer eine andere Auffassung vertritt oder recht schnell bei der ersten oder zweiten Nachfrage auch Schwachstellen findet. Wenn man aber diese Verrechnungspreislogik und Systematik anwendet, dann auch dokumentiert, dann ergibt sich aus verfahrensrechtlicher Sicht im Rahmen von beispielsweise deutschen steuerlichen Außenprüfungen eine sogenannte Beweislastumkehr. Das heißt, dann sind wir in der glücklichen Lage, dass der deutsche Steuerpflichtige, so er denn seinen Aufzeichnungspflichten nach 90.3 Abgabenordnung, das ist ein bisschen der Regelungsrahmen für die erhöhten Mitwirkungspflicht mit Auslandssachverhalten und in Verbindung mit einer, und Deutschland liebt ja lange Wörter, der sogenannten Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung, die regelt dann noch Umfang und Inhalt von solchen Verrechnungspreisdokumentationen. Wenn du das gemacht hast, dann muss die Betriebsprüfung, um in einen einkünftigen Berichtigungsrahmen zu kommen, erst einmal darlegen, dass die gewählten Verrechnungspreise mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen und Kumulativbedingungen. Die Finanzverwaltung muss einen Verrechnungspreis vorschlagen, der mit höherer Wahrscheinlichkeit dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht. Das ist auf jeden Fall eine sehr aufwendige Schwelle für einen Betriebsprüfer, den sich viele, aus Erfahrung gesprochen, wir können gerne auch ein paar Anekdoten nachher erzählen, aber aus einer rein verfahrensrechtlichen Sicht ist das schon eine hohe Hemmschwelle oder eine Hürde, die eine Betriebsprüfung nehmen muss.
Ja, also ich sag mal, die Betriebsprüfer sind ja auch nur Menschen. Ne? Und mein Trauzeuge ist der, heute ist er bei Steuerfahndung, der hat lange genug in der Betriebsprüfung gearbeitet. Ja. Und daher kenne ich auch immer so ein paar Anekdoten und weiß auch so ein bisschen, wie die Jungs und Mädels da ticken. Aber wir wollen ja nicht nur Angst machen. Also das, was ich da in der Schweiz erlebt habe, der hat damals sogar gesagt, Verständigungsverfahren. Ne? Aber es kommt ja auch selber raus. Ich hätte die Arbeit gehabt, ich hätte mit Schweizer Steuerberatern sprechen müssen, hätte so viele Rechnungen bezahlen müssen, dass ich am Ende gesagt habe, nach Rücksprache mit meinem Chef, egal. So, jetzt trifft das aber ja vielleicht nicht jeden. Ne? Du hast eben ja auch schon mal gesagt, du warst im DAX-Konzern in der Steuerabteilung. Und wen trifft das eigentlich? Also wer ist hier, bis darauf, dass ich natürlich Tochtergesellschaften größer 25% habe, trifft das jeden, der so eine kleine Betriebsstätte hat im Ausland? Oder wie viel Umsatz muss ich machen?
Du hast was Richtiges gesagt. Erstmal soll hier keiner irgendwie nachher mit dem Gefühl rausgehen, oh, da muss man krass Angst vor haben. Also wir wollen auch nicht mit Angst verkaufen. Der Punkt ist, wir möchten nur darauf hinweisen, dass es bestimmte Regelungen gibt und die, danke für die Frage, eigentlich auch deutlich mehr Steuerpflichtige betreffen, als gemeinhin bekannt ist. Es geht also nicht darum, es gibt bestimmte Regelungen, dass bestimmte Dokumentationsanforderungen ab einem Umsatz von 100 Millionen einschlägig werden oder dass es ein sogenanntes Country-by-Country-Reporting für Konzerne gibt, die einen Umsatz haben von mehr als 750 Millionen konsolidiert auf Gruppenebene. Und dann denkt man sich, na, Verrechnungspreis ist was für Große. Eigentlich gibt es keine Schwellenwerte, dass man jede erste Euro, ja, wäre grundsätzlich, so er denn grenzüberschreitend, diese drei Konditionen erfüllt, grenzüberschreitend die Verleistungsbeziehung mit verbundenen oder nahestehenden Personen, ja, dann wäre eigentlich das Thema ASTG-Anwendungsbereich eröffnet mit den Verrechnungspreisen. Na, Hand aufs Herz. Aufgriffsrisiko, Materialität, alles mag mal dahingestellt sein. Aber in der heutigen Arbeit, wo ich auch mit vielen kleineren Unternehmen arbeite, die einen Umsatz von, sag ich mal, 2 bis 20 Millionen Euro machen, was aus einer Großkonzernsicht natürlich erstmal wenig erscheint, aber auch die haben potenziell denn vielleicht auch ganz unternehmerisch Probleme, sag ich mal, clever gelöst. Die sagen, ich habe zum Beispiel ein Sourcing-Problem für Entwickler. So, dann gibt es zum Beispiel im osteuropäischen Raum super gute Märkte für Entwickler. Dann haben die sich also irgendeine Tochtergesellschaft in Bulgarien oder in Ungarn irgendwie gesucht und haben da viele Entwickler sourcen können, weil sie grundsätzlich überhaupt erstmal an die Ressourcen rankommen müssen. Dann haben sie auch noch den Vorteil, dass die Ressourcen deutlich günstiger sind. Dann hast du schon den ersten Sachverhalt der Verrechnungspflicht. Dann hast du die Gesellschaft gegründet und die hatte noch kein operatives Geschäft, weil die sollen nur einen Zweck erfüllen. Das heißt, du hast erstmal Geld reingegeben. Dann hast du ein konzerninternes Darlehen gegeben. Hast du den zweiten Geschäftsverfall. Dann hast du dir gedacht, naja gut, aber die Buchhaltung müssen sie nicht selber machen, weil die sollen ja nur Auftragsentwicklung machen und Forschung machen oder was auch immer. Dann hast du also auch noch zentrale Dienstleistungen aus Deutschland beispielsweise hingegeben, dass die das ganze Backoffice machen. Also HR, Legal, IT, Accounting, was auch immer. Dann hat man den dritten Geschäftsverfall. Das heißt, ganz einfache, logische, unternehmerische Entscheidungen führen dazu, dass man quasi recht schnell das Ticket gelöst hat, in diesem Anwendungsbereich bestimmte Compliance-Pflichten erfüllen zu müssen. Das Schöne ist, muss man ja auch mal erwähnen. In Bezug auf die Dokumentationsanforderungen gibt es da Vereinfachungsregelungen in dieser Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung in Paragraph 6 beispielsweise, dass man sagt, wenn man weniger Leistungsaustausch hat als 600.000 oder weniger Waren, weniger, sag ich mal, Warenvolumen verschiebt als 6 Millionen, dann muss man da vielleicht nicht so den großen Zauber machen mit so einer Riesenverwaltung oder Verrechnungspreisdokumentation, aber es gilt trotzdem, dass man sich in Bezug auf die Fremdüblichkeit der gewählten Verrechnungspreise Gedanken machen muss und dass man sich da auch challengen lassen muss für. Und ich erlebe häufiger, dass da ein ganz gutes Bauchgefühl schon herrscht, aber es ist halt ein Problem, dass es wenig Daumenregeln gibt und dass auch, sag ich mal, der Erfahrungsstand sehr heterogen ist auf beiden Seiten. Ich bin übrigens, weil du es gerade so betont hattest, du kennst auch einige steuererfahrene Betriebsprüfer. Es gibt super viele tolle Betriebsprüfer, die sehr rational an die Dinge rangehen, mit denen man spannende Gespräche führt und in denen man auch in den fachlichen Austausch geht. Es gibt natürlich auch das negative Beispiel. Das gibt es aber auch bei der Beraterschaft und bei den Unternehmern. Also es gibt es auf beiden Seiten.
Alles Menschen.
Aber unterm Strich ist es natürlich erstmal so ein Interessensgegensatz. Der eine hat so diesen Grundverdacht, ich muss da mal gucken und mal aufbauen. Der andere geht schon mit der Angst rein, oh, habe ich denn alles richtig gemacht? Und dann ist es auch noch, sag ich mal, eine Sondersituation bei Verrechnungspreissachverhalten. Es gibt nicht diesen einen richtigen Preis, sondern es gibt oft eine Bandbreite an richtigen Preisen. Und das ist Fluch und Segen zu gleichen Teilen, weil du auf der einen Seite sagst, ich habe einen gewissen Gestaltungsspielraum und einen Puffer, das vielleicht mal in die eine Richtung zu argumentieren oder in die andere. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch die Situation, dass dir dein Gegenüber unterstellen kann, dass du da irgendwie vielleicht aus falschen Motiven irgendwie den Preis in die falsche Richtung bewegt hast und er zieht in die andere Richtung. Also eine gewisse Rechtssicherheit in der binären ertragssteuerlichen Dimension, dass man sagt, Paragraph XY ist ja einschlägig und deswegen greift es ganz binär ja oder nein. Das gibt es halt oft bei Verrechnungspreisen nicht, so dass du halt regelmäßig doch in Diskussionen läufst. Und dann ist es oft so, dass selbst Betriebsprüfer im lokalen Finanzamt in der Prüfung vielleicht auch weniger Erfahrungswerte damit haben. Das wird sich jetzt sehr stark ändern, weil sich ab dem 01.01.25 sage ich mal, mit den neu beginnenden Betriebsprüfungen sich da so ein bisschen die Compliance-Anforderungen geändert haben der deutschen Steuerpflichtigen. Soll heißen, anders als vorher ist es nun so, dass alleine schon durch die Prüfungsanordnung, die ergangen ist, quasi ohne gesondertes Verlangen, nach 30 Tagen der deutsche Steuerpflichtige eine sogenannte Transaktionsmatrix vorlegen muss. Das ist nichts anderes als eine Auflistung, habe ich Geschäftsvorfälle mit dem Ausland befindlichen nahestehenden Personen, ja oder nein. So, früher war es ganz oft so, dass es eine Dunkelziffer gab, dass er, natürlich hatte ich hier mein Warenlager in Polen, aber da hat niemand nachgefragt, da habe ich nie groß Umsatz mitgemacht, das ist immer so durchgerutscht oder ich wurde gar nicht geprüft oder so. Und ich meine, man muss es ja auch nicht, hallo, ich bin's, ich möchte dir noch sagen, ich habe da aber was, das haben sie ja gar nicht gefragt. Das war ja so auch nicht. Heutzutage wird es deutlich regelmäßiger dazu führen, dass man eigentlich ohne gesondertes Verlangen quasi schon innerhalb von 30 Tagen diese Transaktionsmatrix vorlegen muss. Und dann sollte man schon darauf vorbereitet sein, habe ich mir denn was dabei gedacht oder nicht?
Genau, das ist neu seit dem 01.01.25, wenn ich richtig informiert bin. Früher waren das mal 60 Tage, ne?
Es war so, dass es sowohl die Frist von 60 auf 30 Tage für Dauersachverhalte hat sich verkürzt und geändert, als auch, dass es so war, dass die ein Vorlageverlangen war immer nur auf explizite Anforderungen. Das heißt, die Betriebsprüfung musste explizit danach fragen, sonst war der Steuerpflichtige nicht angehalten, das vorzulegen. Das bezieht sich jetzt auf Verrechnungspreisdokumentationen. Diese Transaktionsmatrix ist ein Praxisinstrument, was die Berater schon seit 10 Jahren benutzen. Jetzt ist es aber auch rechtlich definiert worden, dass man sagt jetzt, na gut, es kam mit dem Bürokratieentlastungsgesetz 4 nochmal, dass man gesagt hat, naja, da muss jetzt nicht jeder Steuerpflichtige gleich so ein riesen Dokument zimmern, deswegen machen wir erstmal eine übersichtliche Datei oder eine Übersicht zur Identifikation von Sachverhalten, Materialitäten und ob da überhaupt ein Prüffeld interessant ist oder nicht. Und das ist jetzt neu, dass es zumindest ungefragt, nur auf Grundlage der ergangenen Prüfungsanordnung, ob da nun Verrechnungspreise explizit drinne steht mit 90.3 oder nicht, Das ist neu und das ist jetzt wahrscheinlich, betrifft es deutlich mehr deswegen.
Okay, und du hast ja eben ein sehr gängiges oder eingängiges Beispiel gemacht, nämlich mit dem bulgarischen Outsourcing-Team, weil das habe ich in der Tat bei einigen Kunden auch. Ist diese Datei, die du gerade erwähnt hast, ist das irgendwie ein Standard, den ich mir irgendwo runterziehen kann oder ist das eine Excel-Datei, die sich jeder selber basteln muss?
Die Transaktionsmatrix?
Ja.
Die kann man sich selber basteln. Es gibt öffentlich zugängliche Informationen dazu, was dort drin stehen muss. Da wird es auch vom Bundesfinanzministerium auch nochmal eine Auflistung geben. Es gibt Verwaltungsgrundsätze, da wird es dann nochmal definiert. Er kann sich aber auch sehr gerne bei mir melden. Ich schicke die gerne als Vorlage rum. Das ist kein Secret Knowledge.
Das wollte ich von dir hören. Dann würde ich das nämlich hier für alle, die hier zuhören, in den Shownotes hinterlegen mit einem Link, wo ihr euch das mal runterziehen könnt und mal gucken könnt, weil 30 Tage ist nicht lang, gerade wenn man dann irgendwie noch ein paar Feiertage und Urlaub dazwischen hat, so Ostern beispielsweise. Und dann kommt da die Betriebsprüfung reingeflattert und dann seid ihr sofort auskunftsfähig. Da muss irgendein armer Controller, hätte ich jetzt fast gesagt, oder ein Finance Manager oder Steuerberater im Unternehmen oder Externer dort schnell diese Dokumentation schaffen, die eigentlich schon vorliegen sollte. Und es ist ja immer besser, proaktiv alles vorliegen zu haben und darum zu wissen. Deswegen machen wir ja auch den Podcast hier. Und von daher würde ich sagen, lass uns mal dann reingehen mit dem bulgarischen Outsourcing Center. Was gibt es denn jetzt so für Methoden, wenn ich da weiß, die Jungs und Mädels, die rechnen so zwischen 30 und 50 Euro die Stunde mir gegenüber ab?
Es gibt so drei Standards. Ich will es jetzt nicht theoretisch runterhauen. Wir machen es in deinem Beispiel. Typischerweise werden Dienstleistungen, und das ist auch im Einklang mit den deutschen Verwaltungsgrundschriften, es gibt so Verwaltungsgrundsätze, Verrechnungspreise, das sind, sage ich mal, BMF-Schreiben, die erlassen werden an die obersten Finanzbehörden, die quasi den Regelungskatalog zumindest für die Verwaltungsseite festlegen und in der Konsequenz zwar nicht verbindlich sind für deutsche Steuerpflichtige, aber eine sehr gute Orientierung geben. Da kann man sich also mal langhangeln, was denn für bestimmte Transaktionstypen auch gängige Methoden sind. Grundsätzlich gilt, man muss die am besten geeignetste Methode nehmen und die Verwaltungsgrundsätze Verrechnungspreise, wo es eine neue Fassung vom 12.12.24 gab, sagen beispielsweise bei Dienstleistungen, das wird nach der Kostenaufschlagsmethodik berechnet, wenn der sogenannte Preisvergleich nicht gilt. Der Preisvergleich, ich möchte das mal ganz kurz nur veranschaulichen, ist eigentlich das direkteste Mittel. Du nimmst jetzt einen Preis, du sagst, du hast jetzt, ich mache ganz gerne das Beispiel mit Familie, ne? Also so der familiäre Konzernverbund. Wenn jetzt ich rausgehe und ich kaufe eine Melone für 10 Euro das Kilo, ja, und mein Bruder würde mir die Melone auch für 10 Euro das Kilo kaufen, würde ich ja nur noch fragen, hey, ist das gleiche Qualität, ist die vergleichbar, schmeckt die besonders gut? Ne? Also so ein Aspekt, die Vergleichbarkeit spielt eine Rolle. Aber ich würde sagen, naja, wenn ich sie von einem fremden Dritten bekomme, könnte man davon ausgehen, dass der Preis innerhalb der Familie oder innerhalb der Unternehmensgruppe dann auch als fremdüblich angenommen werden kann. Fremdüblich sagt ja nichts anderes, als ein Fremder macht das üblicherweise. Diese Anforderungen an die Vergleichbarkeit sind allerdings sehr hoch. Ne? Bei der Melone vielleicht noch nicht. Bei einem Fußball könnte man jetzt sagen, naja, Fußball ist Fußball, stimmt nicht. Ist der schwarz, ist der weiß, wiegt der besonders viel, fliegt der anders, ist da vielleicht ein Adidas-Sticker drauf oder ne? Das sind so alles Aspekte, die da eine Rolle spielen können, die natürlich ein ganz unterschiedliches, sag ich mal, Produktprofil, aber dann auch ein Preisprofil ermöglichen. Bei den Dienstleistungen in deinem Beispiel sind wir jetzt also da, dass du dir überlegen könntest, finde ich denn einen Preis, dass ein Programmierer oder ein Entwickler in Bulgarien für eine vergleichbare Leistung in einem vergleichbaren Leistungsumfang mir für Preis X diese Leistung erbringt. Und wenn ich sage, ja, den finde ich, dann ist es auch völlig legitim zu sagen, wir machen diesen Preis dann auch innerhalb der Unternehmensgruppe. Ja? Da muss man vielleicht noch eine gewisse Evidenz beiseite legen, dass man sagt, vielleicht habe ich diese Leistung tatsächlich bezogen. Das heißt, man unterscheidet beim Preisvergleich immer zwischen intern und extern. Interner Preisvergleich ist nichts anderes als eine der an dem Geschäftsvorfall beteiligten Parteien hat schon eine Beziehung mit einem fremden Dritten. Das ist jetzt egal, ob es jetzt der Dienstleister selbst ist oder ob du als Empfänger auch beides einkaufst, sowohl konzernintern als auch von anderen. Das ist der sogenannte interne Preisvergleich. Der externe Preisvergleich ist, ich habe so einen Geschäftsverfall nicht mit fremden Dritten, deswegen gucke ich, was machen denn fremde Dritte untereinander, miteinander. Da gibt es Datenbanken, da gibt es Marktrecherchen, da gibt es bei Rohstoffen zum Beispiel Börsenpreise und so weiter. Da kann man einfach mal schauen, was machen fremde Dritte.
Okay,
das ist eine Möglichkeit.
Lass mich das wieder in meinen Worten sagen. Also, wenn ich schon 5 Jahre in Bulgarien war und da über so einen Outsourcer, mit dem ich nicht verbunden war, gearbeitet habe, habe ich ja schon irgendwie validen Preis. Das war mal der erste Punkt. Mhm. Kann ich sagen, gut, der hat mir immer 55 Euro in Rechnung gestellt, also wird das wohl auch der Wert sein, den ich jetzt von meiner Konzerntochter zu mir in Rechnung stelle. Andere Möglichkeit wäre, naja, ich bin schlau, denke, ja, in Bulgarien wird auch weniger Steuern gezahlt. Ich frage mal die Accenture an und die McKinsey an und überall da, wo möglichst teure Entwickler sitzen, und lasse mir da dann auch einen .NET-Entwickler geben. Der soll auch die gleiche Tätigkeit machen, aber ich weiß per se schon, dass der einen höheren Stundensatz hat. Wird das anerkannt?
Es ist schwierig. Jetzt muss man unterscheiden, Verteidigung oder Planung. Ne? Also für eine Verteidigung Planung, würde ich sagen, könnte man es mal machen. Für eine Planung ist es immer so, dass sich etabliert hat, dass zum Beispiel Bankangebote nicht als Fremdvergleichsfall eignen. Warum? Stell dir mal so eine Bank vor, du gehst zur Bank, sagst, ich würde mich gerne finanzieren. Die sagt, ja, Herr Winkler, das 3% würden wir wahrscheinlich hinbekommen. Dann rennst du los, sagst, 3% ist fremdüblich. Jetzt kommt die Bank aber und sagt, naja, warte mal, aber wir müssen jetzt noch einen 250-seitigen Vertrag aufsetzen, dann müssen wir noch die Upfront-Fees und die Commitment-Fees bei so einer Kreditlinie irgendwie noch mal definieren und so weiter, und dann werden schnell aus 3% 5%, wenn man es praktisch betrachtet. Aus dem Grund ist das üblicherweise, also ein reines Angebot gilt nicht. Es muss schon konkret genug sein, sodass die Willenserklärung des Leistenden, des externen Leistenden, da ist zu sagen, der hat ein Angebot erstellt, was verbindlich ist, mit seiner Unterschrift. Wenn du sagst, für den Umfang, Entwicklungsleistung für ein Jahr mit den und den unterschiedlichen Senioritäten in Bezug auf die Entwickler oder den Buchhalter oder was auch immer, in die und die Leistung, die dann vergleichbar ist, wenn sie das macht, ist es in Ordnung. Nur Angebote reinholen kann natürlich gechallenged werden. Mhm. Ich will nicht sagen, dass sowas nicht auch schon gemacht wurde.
Ja, das Problem ist natürlich, das kannst du einmal machen, das kannst du vielleicht ein zweites Mal machen, aber wenn du ein drittes Mal ein dickes Angebot anforderst und nie zu einem Auftrag kommst, dann wird das wahrscheinlich auch nicht mehr bearbeitet.
Absolut.
Dann kommen wir zur zweiten Methode, Cost Plus.
Cost Plus, genau. Das heißt, man könnte jetzt anders, als dass man sich vom Preis nähert, könnte man sagen, ich schaue mal, was sind denn eigentlich die mit meiner Dienstleistung im Zusammenhang stehenden Kosten? Ja, stell dir mal vor, du hast jetzt da 5 Entwickler sitzen und diese 5 Entwickler, die haben eine Payroll, die haben noch irgendwie, sag ich mal, ein paar Gemeinkosten, also ein Overhead, die haben alle Rechner, die haben alle irgendwie Zugang zu einem Büro, da ist die Heizung an, die bekommen noch ihre Getränke und ihre Äpfel. Und irgendwie hat man dann auch noch IT-Lizenzen, die benutzen. Also du merkst, es geht nicht nur um die reinen Personalkosten, sondern wirtschaftlich sind da mehr Kosten mit verbunden, dass da 5 Leute sitzen und ihre Dienstleistungen sind. Jetzt könnte man ja annehmen, und so denkt auch, so stipulieren das auch die Verwaltungsgrundsätze für Verrechnungspreise, dass man in solchen Fällen üblicherweise kostenorientiert hat. Dann schaut man sich an, was ist denn eigentlich die tatsächliche Wertschöpfung dieser 5 Entwickler, und sagt, naja, jetzt gucke ich doch mal, was fremde dritte Entwickler, Firmen, die Produktentwicklung, Softwareentwicklung, was auch immer machen, üblicherweise am Markt verdienen. Und zwar beispielsweise Markup on Full Cost. Also was kriegen die, wenn man die Kostenbasis anschaut und schaut, was bleibt unten drunter hängen, haben die zum Beispiel einen Cost plus 5 oder einen Cost plus 7 oder einen Cost plus 10 verdient. Und dann könnte man sagen, ich vergüte einfach meine Firma ebenfalls auf Kostenbasis, dass man sagt, naja, die haben eigentlich keine Risiken, weil ich nehme ja alle Leistungen ab. Ja, das heißt, ich zahle denen die Rechnung plus noch ein Gewinnelement. Und dieses Gewinnelement muss ich dann natürlich auch wieder dem Fremdvergleichsgrundsatz stellen und muss dann sagen, ist dieser Gewinnaufschlag fremdüblich oder nicht? Da gibt es für bestimmte Leistungsbestandteile, gibt es Daumenregeln oder ein sag ich mal, Simplified Approach, so hat ihn die OECD genannt, und dem folgt auch Deutschland, dass man sagt, wenn man Dienstleistungen hat, die einem Positivkatalog folgen, der sogenannte Dienstleistung mit geringer Wertschöpfung beinhaltet, das sind so Hilfs- und vorbereitende Tätigkeiten, Tätigkeiten, die nicht mit dem Kerngeschäft der Unternehmensgruppe im Außenverhältnis zu tun haben, und ich wende dieses konsistent innerhalb der Unternehmensgruppe an, darf ich mit 5%, und ich benutze einen Gewinnaufschlag von 5%, dann muss ich keinen individuellen Angemessenheitsnachweis bringen. Habe ich eine Tätigkeit, die darüber hinausgeht, beispielsweise Marketing, Verkauf, all solche Dinge, die dann auch über diese geringe Wertschöpfung hinausgehen, dann bin ich verpflichtet, als Steuerpflichtiger einen Angemessenheitsnachweis dafür zu erbringen. Das heißt, in deinem konkreten Fall, du hast die ganzen Kosten, die du in deiner bulgarischen Gesellschaft hast, lass dann nur die 5 Leute sitzen, du hast auch noch vielleicht eine Backoffice-Person da sitzen. Das heißt, du nimmst alle Kosten der Gesellschaft, wenn deren singulärer Geschäftszweck die Dienstleistungserbringung gegenüber deiner Konzerngesellschaft ist, zu erbringen von Softwareentwicklungsleistungen, machst dann einen fremdüblichen Gewinnausschlag drauf, Haken dran.
Okay. Gut, und dann gibt es noch eine dritte Methode.
Die aber ja, das ist die Wiederverkaufspreismethode. Die ist jetzt in dem Fall nicht anwendbar, weil die Wiederverkaufspreismethode ist eigentlich nur in Fällen gedacht, wo du quasi etwas einkaufst von einem verbundenen Unternehmen, einer nahestehenden Person, und du verkaufst es auf deinem Markt weiter und du hast selbst quasi jetzt nicht zwingend noch einen großen Anteil an der, sag ich mal, du bearbeitest das Produkt nicht groß weiter. Du hast natürlich Einfluss auf die Handelsstufe, also vielleicht gehst du nochmal an B2B ran oder an den B2C-Kunden, aber grundsätzlich würdest du dann schauen, du kommst von dem Preis, den du am Markt tatsächlich erzielen kannst, ziehst dann alle Kosten ab, die du quasi für deinen Wiederverkauf im Markt benötigst. Ja, da kann man wieder benchmarken, was üblicherweise fremde Dritte an Bruttomargen brauchen, um quasi für ihren Vertrieb in dem lokalen Markt noch Gewinn oder sag ich mal profitabel zu agieren. Und alles das, was dann übrig bleibt, ist dann der fremdübliche Verrechnungspreis, den du als Einkaufende im internen Verhältnis und verkaufende Einheit im Außenverhältnis bezahlst. Das ist dann fremdüblich. Völlig losgelöst davon, ob vielleicht die Produktion tatsächlich eher teurer war und der Marktpreis einfach nur Murks ist, oder ob sich jetzt potenziell quasi durch einen besonders hohen Marktpreis, den man erzielen kann, jetzt eine sehr hohe Marge ergibt für den Wiederverkäufer. Das ist so eine Methode, die wird regelmäßig in Verkaufsfällen auch benutzt.
Okay, so, ich glaube, dann haben wir schon mal gezeigt, eigentlich ist ja, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, alles relativ logisch und nachvollziehbar. Man muss halt nur im Vorfeld einmal diese Hausaufgaben machen und drüber nachdenken. Ich habe noch eine vierte Methode, die ich mal im Studium gelernt habe, die Lizenzanalogie-Methode. Ich glaube, da geht es um Lizenzen. Ich habe auch konkret zwei Kunden, die Gesellschaften in Holland haben. Dem einen habe ich mal gefragt, warum liegen alle deine Markenrechte in Holland? Der hat gesagt, keine Ahnung. Das hat der Steuerberater mir damals empfohlen, aber so richtig fange ich damit nichts an. Der zweite, der hatte eine Antwort. Der hat gesagt, naja, Holland ist gar nicht so schlecht, weil dort wird es beim Verkauf des Unternehmens angeblich nicht mit einbezogen. Habe ich nie nachgeprüft, ob das so ist. Aber auch mit Lizenzen lässt sich eine Menge Geld verschieben im steuerlichen Sinne.
Da machst du jetzt ein tolles Feld auf.
Wollen wir eine zweite Folge machen.
Wahrscheinlich, je nachdem, wie viel Zeit du eingeplant hast und wie lange deine Zuhörer üblicherweise gewohnt sind zu lauschen.
Wir sind schon am Ende. Dann mach's mal mit zwei, drei Sätzen. Vielleicht machen wir da nochmal, weil das Thema ist ja extrem spannend. Ne?
Ja, weil du hast jetzt ganz andere Geschäftsmodelle auf einmal. Die sind ja auf einmal viel digitaler. Also es ist ja eine Abkehr von den traditionellen Geschäftsthemen, irgendwie produzieren was, verkauf was und ne. Sondern es ist ja mittlerweile auch, die Skalierung funktioniert anders, Plattformen werden genutzt und so weiter. Also der Punkt ist, es gibt noch zwei gewinnorientierte Methoden. Das ist einmal die typische Gewinnaufteilungsmethodik, dass man sagt, man schaut immer auf den Gesamtsystemprofit, den man erzielen kann mit dem Verkauf eines Gutes oder einer Leistung, und würde dann quasi den Gewinn aufteilen an der an dem Geschäftsvorfall beteiligten Transaktionsparteien, weil beide einen einzigartigen Beitrag leisten. Ja? Beide tragen irgendwas besonders Werthaltiges bei. Das ist die Gewinnaufteilungsmethodik, die gibt es so in zwei Ausgestaltungsformen. Einmal, dass man sagt, wir schauen einfach mal, wir haben 100 gemacht, Systemprofit, und wir schauen, was ist so in so einer Wertschöpfungsbeitragsanalyse, was gehört dem einen, was steht dem anderen zu. Und die andere Methodik ist der sogenannte Residualprofitmethode, also Residualgewinnaufteilung, dass man sagt, wir schauen den Gesamtprofit an, vergüten von diesem Gesamtprofit auf der ersten Stufe erst einmal alles, was so nicht einzigartige Leistungen sind, so Backoffice-Leistungen, so ein paar Routinetätigkeiten, und teilen nur das zwischen den beiden Parteien auf, was quasi am Ende noch übrig bleibt. Das ist die Gewinnaufteilungsmethodik in ihren beiden Ausgestaltungsformen. Und dann gibt es noch die sogenannte transaktionale Nettomargenmethode. Da schaut man, das wird ganz klassisch in Vertriebseinheiten gemacht. Da schaut man zum Beispiel, was sollte so eine Vertriebseinheit verdienen für ihre ausgeübten Funktionen im Bereich des Vertriebs. Da machen wir in der zweiten Folge gerne mal das Fass auf. Da gibt es ganz unterschiedliche Levels an Vertriebseinheiten und Ausgestaltungsmöglichkeiten. Aber das ist auch etwas, was grundsätzlich noch üblicherweise ist. Und dann gibt es einen Öffnungskatalog in den OECD-Guidelines und in den lokalen Steuervorschriften, dass es auch weitere Methoden Anwendung finden dürfen, so sie denn sachgerecht sind und keine der anderen genannten irgendwie einschlägig ist.
Ja, Vielen Dank. Also das sparen wir uns dann auf. Also heute geht es ja darum, erstmal einen Überblick zu verschaffen. Und ich glaube, mal jetzt zum Ende hin, du hast ja gerade gefragt, wie lange hören die Leute? 45 Minuten ist schon eine ganz gute Zielgröße immer, um das zu verarbeiten, gerade wenn wir hier so ein, ja, ich sag mal, sperriges Thema haben wie Verrechnungspreise, weil das ist ja jetzt auch nichts, womit man sich gerne beschäftigt. Also du vielleicht.
Ich schon. Ich,
genau, das ist dein Job. Ich weiß darum und bin froh, dass es Leute wie dich gibt, die das lösen können. Mal zusammenfassend, am Ende ja immer deine drei Tipps an Unternehmer und Unternehmer, was sie tun müssen. Ich habe mitgenommen, dass das Thema auch kleinere Unternehmen trifft. Du hast eben gesagt, 2 bis 20 Millionen, das sind so ziemlich alle meine Kunden plus ein paar Millionchen mehr, dass man sich vorher Gedanken machen sollte und nicht, wenn der Betriebsprüfer sagt, ich bin übrigens da und du hast jetzt 30 Tage Zeit, dir da Gedanken zu machen. Und drittens, dass ich Dokumentation schaffen muss, wo wir ja eben gesagt haben, na, dahinter legen wir mal in den Shownotes einen Link, wo man sich zumindest mal angucken kann, wie so eine Dokumentation, was da eigentlich drinstehen muss. So, und jetzt überlasse ich aber dir die letzten drei Tipps.
Eine ist definitiv schon mal sehr ähnlich. Also erstmal würde ich sagen, wenn man jetzt merkt, ich habe einen Verrechnungspreis-Sachverhalt, erstmal keine Panik. Ja. Wirklich kurz mal zurücklehnen, rauszoomen und sagen, was habe ich mir damals dabei gedacht, den Preis so, wie ich ihn gewählt habe, zu wählen. Meistens ist es, wenn es schon eine gewisse Logik hat oder irgendwie eine bestimmte Intention auch hatte, schon mal gut auch für die Diskussion dann später mit einem Experten, das schon mal irgendwie nochmal einzusammeln. Ja? Oft ist es ja auch so, dass du dir die Frage für Altjahre stellst, wo du vielleicht gar nicht mehr die beste Erinnerung hast oder so. Also der angrenzende Tipp ist auch, macht euch Notizen dazu, macht mal irgendwie, das müsst ihr jetzt nicht irgendwie in Form und Gestalt gießen, die man rausgeben kann, aber zumindest, wenn ihr irgendeine Entscheidung trefft, weil es einen neuen Geschäftsverfall gibt, macht euch mal Gedanken, was wolltet ihr damit erreichen und schreibt es mal. Der zweite Tipp ist, sprecht mal mit eurem Steuerberater, sprecht ihn an, ob er selbst Erfahrungswerte in dem Bereich hat, ob er euch da eine Hilfestellung geben kann, ob er euch das mal einordnen kann oder vielleicht möchte er ja auch jemanden hinzuziehen, wie uns beispielsweise, mit dem er selbst einfach mal sprechen möchte. Das ist wichtig. Und das dritte ist, nicht, weil du jetzt gerade von Dokumentation gesprochen hast, du verlinkst ja auf diese sogenannte Transaktionsmatrix, was sollte man da quasi mal reinschreiben. Schreibt nicht erstmal auf, was euch in den Sinn kommt oder was ihr gemacht habt, konsultiert vorher den Experten, weil alles, was man explizit gemacht hat, was irgendwo geschrieben ist und der Finanzverwaltung gegeben ist, das kriegt man schlecht zurückgedreht. Also da gibt es oft, und je frühzeitiger man damit anfängt, auch pragmatische und effiziente Lösungsansätze irgendwo und vor allem kostet es am Anfang immer weniger als hinten raus. Damit meine ich jetzt nicht Stundenbudgets, sondern ich meine damit insbesondere auch potenzielle Steuerschäden oder den Stress und die Kapazitätenbindung, wenn ihr auf einmal anfangen müsst, Unterlagen aus der Vergangenheit zu suchen, die nicht existieren oder dass man noch Leuten hinterher telefonieren muss, die vielleicht gar nicht mehr bei einem arbeiten oder so. Das möchte man meistens auch von.
Perfekt, das gilt eigentlich für alles, ne? Also ja. Von daher vielen Dank. Am Ende natürlich die Frage, wie erreicht man dich, wobei ich wieder alles hinterlege und natürlich immer für meine eigene Bücherliste, ob du noch einen Buchtipp hast, der darf gerne zum Thema sein, wobei ich Zweifel habe, dass jemand jetzt irgendwelche Verrechnungspreis-Fachbücher lesen will.
Aber okay, vielleicht das ja was. Dann mache ich es mal nicht. Ich hab viele Fachbücher. Ich mache auch auf meinem LinkedIn-Profil öfter mal Buchtipps für Verrechnungspreispraktiker, aber weil es eigentlich nichts gibt, was so denjenigen abholt, der sich nur mit den Grundlagen beschäftigen möchte oder vielleicht auch muss dann irgendwie, haben wir das mal selbst gemacht. Ich will jetzt nicht zu viel Werbung machen, aber wir haben selbst eine Broschüre geschrieben dazu mal. Die verteile ich auch sehr gerne auf Anfrage, kostenfrei. Da haben wir mal irgendwie auf 30 Seiten die ganzen Grundlagen, die rechtlichen Vorschriften und Einordnungen gemacht. Das heißt, wenn man so ein bisschen über heute hinausgehen möchte und mal so ein bisschen aufsortiert in verschiedenen Kapiteln, dass man durchgehen möchte. Wir haben es verständlich und praxisnah geschrieben und auch einfach gehalten, so wenig Steuertechnik wie möglich, aber wir haben es trotzdem genau konkret richtig gemacht.
Und gibt es auch als PDF?
Gibt es natürlich auch als PDF. Ja, schicke ich gerne jedem zu, der Interesse hat.
Lorenz, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das Angebot, auch eine zweite Folge dann noch tiefer einzusteigen und da komme ich bei Zeiten wieder auf dich zu. Also
sehr gerne. Danke für die Einladung.
Mach's gut. Tschüss. Ciao.